Stell dir vor, du investierst echt so 5 Stunden in ein extrem hochglanzproduziertes Video. Also du feilst am Skript, du suchst die perfekte Musik heraus, postest es dann wirklich mit zitternden Händen und absolut niemand sieht es.
Ja, der absolute Albtraum für jeden Creator.
Richtig. Die Reichweite bleibt einfach im zweistelligen Bereich stehen. Und währenddessen, das ist ja das Schlimme, lädt jemand anderes so ein völlig verwackeltes 10-Sekunden-Video aus seinem Auto hoch.
Genau, wo er sich irgendwie nur über seinen Kaffee aufregt.
Ja, und das Ding erreicht plötzlich Millionen. Das sieht doch von außen nach purer Willkür aus, oder? Also nach einer völlig kaputten Lotterie, bei der man einfach nur blind hoffen muss, dass der Algorithmus heute irgendwie einen guten Tag hat.
Das ist genau das Gefühl, das fast alle haben, ja.
Aber genau dieses Denken, das hält dich klein. Also willkommen zu dieser tiefen Analyse. Unsere Mission heute ist ganz klar. Wir nehmen diese scheinbare Lotterie mal komplett auseinander.
Absolut überfällig, ja.
Und wir stützen uns dabei auf das Buch Instagram mit System von Wilfried Bechtle. Das ist weniger ein klassischer Ratgeber und eigentlich mehr so ein Bauplan für den Maschinenraum dieser Plattform.
Finde ich eine sehr treffende Beschreibung.
Wir zeigen dir heute nämlich, warum das verwackelte Video durch die Decke ging, dein Meisterwerk aber komplett ignoriert wurde. Und vor allem, wie du diese Mechanik für dich nutzen kannst. Also, lass uns direkt reingehen. Was ist denn der größte Denkfehler, den die Leute machen?
Der größte Denkfehler, den fast alle Nutzer machen, ist, die Plattform als so eine Art, ja, homogenes Gebilde zu betrachten.
Okay, wie meinst du das genau?
Naja, man lädt halt etwas hoch und erwartet dann, dass es irgendwie ins Internet gespült wird. Einfach so.
Dass es einfach überall auftaucht, ne?
Genau. Aber Bechtle bricht diese Illusion direkt auf den ersten Seiten komplett auf. Instagram ist eben kein einzelner Raum, in den man wahllos seine Inhalte reinwirft.
Sondern?
Es ist im Grunde ein Haus. Ein Haus mit architektonisch streng getrennten Zimmern, die, und das ist der entscheidende Punkt, völlig unterschiedlichen physikalischen Gesetzen folgen.
Okay, das ist ein spannendes Bild. Ein Haus mit verschiedenen Zimmern.
Ja, und wenn wir das einmal verstanden haben, dann löst sich dieses Rätsel um das scheiternde Hochglanzvideo fast schon von selbst auf.
Dann lass uns da mal genau einhaken. Also wir alle kennen ja die grundlegenden Funktionen, also Feeds, Stories, Reels. Das ist ja nichts Neues.
Richtig.
Aber das Buch argumentiert ja, dass der Algorithmus diese Formate völlig unterschiedlich bewertet. Der Feed, das ist quasi das Wohnzimmer, richtig?
Exakt, das Wohnzimmer. Da sitzen die Leute, die dich bereits kennen, die sind schon bei dir zu Gast.
Das heißt, da geht es um Vertrauen.
Absolut. Der Feed ist komplett auf Vertrauen und Beständigkeit optimiert. Der Algorithmus prüft ja eigentlich primär eine einzige Sache.
Nämlich?
Hat dieser spezielle Nutzer in der Vergangenheit mit deinen Inhalten interagiert? Wenn ja, sieht er dein Wohnzimmer.
Okay, verstehe. Und wie passen dann die Stories da rein?
Eine Story hingegen, die fungiert eher wie der Flur deines Hauses.
Ein Flur? Warum ein Flur?
Weil sie flüchtig ist. Man geht kurz durch. Sie verschwindet ja nach 24 Stunden wieder. Aus algorithmischer Sicht sind Stories überhaupt nicht dafür da, neue Menschen zu erreichen.
Oh, wow. Das ist aber ein Fehler, den viele machen, oder? Die versuchen, mit Stories viral zu gehen.
Ein riesiger Fehler. Stories sind ein reiner Bindungstest für deine bestehenden Follower. Nichts anderes.
Ein Bindungstest, das musst du genauer erklären.
Klar. Wer deine Stories regelmäßig und wirklich bis zum Ende schaut, der signalisiert der Maschine eine extrem hohe Beziehungsintensität. Das ist sozusagen der Kitt, der deine Community zusammenhält.
Okay, das leuchtet in der Theorie ein, aber, und hier kommt mein großes Aber, wenn Stories und der Feed nur für die Leute sind, die ohnehin schon in meinem Haus sitzen, wie bekomme ich denn überhaupt erst jemanden dazu, an meiner Tür zu klingeln?
Das ist die entscheidende Frage. Und genau dafür gibt es das Zimmer mit der riesigen Fensterfront zur Straße raus.
Ah, die Reels.
Ganz genau. Die Reels. Reels sind deine Akquisemaschine. Der Algorithmus für Reels tickt fundamental anders als der für den Feed oder die Stories.
Inwiefern anders?
Hier geht es überhaupt nicht um bestehende Beziehungen. Es geht um puren Erstkontakt. Das System testet dein Reel einfach an einer kleinen Gruppe von völlig Fremden.
Einfach Leute, die mich noch nie gesehen haben.
Richtig. Und wenn diese Gruppe dann positiv reagiert, wird das Video an eine etwas größere Gruppe ausgespielt. Und so weiter.
Okay, das macht Sinn. Und dann gibt es ja noch dieses ominöse Schaufenster, von dem alle reden, die Explore-Page. Da versuchen ja viele verzweifelt irgendwie Inhalte speziell für diese Seite zu produzieren.
Oh ja, das sehe ich auch ständig.
Die packen dann so Hashtags drunter wie Hashtag Explore-Page in der Hoffnung, dass sie genau dort landen. Bringt das was?
Völlige Zeitverschwendung.
Echt? Gar nichts?
Gar nichts. Weil die Explore-Page ist kein eigener Raum, den man irgendwie direkt bespielen oder ansteuern kann.
Sondern, was ist es dann?
Sie ist eigentlich ein rein algorithmisch generiertes Best-of aus den anderen Räumen. Ein Spiegel deiner bisherigen Leistung.
Also quasi nur das Ergebnis von extrem guten Signalen aus meinen Reels oder dem Feed?
Exakt. Du kommst da wirklich nur hin, wenn die Performance in den Ursprungsräumen überragend ist. Wer das nicht versteht, der optimiert da völlig am falschen Ende.
Okay. Bevor wir aber überhaupt über so Dinge wie Performance und Reichweite sprechen können, baut das Buch ja noch eine massive Hürde auf. Und da scheitern gefühlt 90% der Creator dran.
Du meinst die Nische?
Genau, die Nische. Ich muss gestehen, ich habe eine ganz tiefe Abneigung gegen dieses Wort.
Da bist du nicht allein.
Ja, weil eine Nische klingt für mich immer nach einem Käfig. Weißt du, ich bin ein komplexer Mensch, ich habe viele Interessen. Warum straft mich das System ab, wenn ich am Montag über mein Business spreche, am Mittwoch dann über meine Zimmerpflanzen und am Freitag über meine Marathonvorbereitung? Das bin doch alles ich.
Das verstehe ich total, aber du machst damit einen riesigen Fehler. Du treibst den Algorithmus damit nämlich direkt in die Schizophrenie.
Schizophrenie? Wie meinst du das?
Schauen wir uns doch mal die simple Psychologie der Maschine an. Der Algorithmus hat eigentlich nur eine einzige, ganz simple Aufgabe.
Die Leute in der App zu halten, oder?
Genau. Er muss den Nutzern Inhalte zeigen, die sie so lange wie möglich auf der Plattform halten. Und um das effektiv zu tun, muss das System dich irgendwie kategorisieren.
Ah, okay. Es braucht eine Schublade für mich.
Es muss wissen, und das ist der Schlüsselsatz, für welches Problem ist dieser Account eigentlich die Lösung?
Okay, verstehe.
Wenn du also am Montag Finanztipps gibst, lernt das System, aha, dieser Account ist für Business-Interessierte.
Ja.
Wenn es dann dein Pflanzenvideo am Mittwoch genau dieser frisch gelernten Zielgruppe zeigt, was passiert dann? Die wischen sofort weiter, weil sie harte Renditen sehen wollen und keine Monsteras.
Und dieses schnelle Weiterwischen, das ist dann wahrscheinlich dieses fatale Signal, von dem immer alle reden, oder?
Absolut. Das ist tödlich. Die Maschine registriert sofort, oh, dieser Account liefert plötzlich völlig irrelevante Inhalte, die Leute springen ab.
Und dann werde ich quasi abgestraft?
Deine Qualitätseinstellung sinkt drastisch, ja. Eine Nische ist also, wenn wir das mal umdeuten, überhaupt kein Käfig für deine Persönlichkeit. Es ist schlichtweg die Kalibrierung der Maschine.
Eine Kalibrierung, okay, das nimmt so ein bisschen den Druck raus.
Es ist einfach ein klares Signal. Wenn du dem System keine eindeutige Orientierung bietest, entziehst du dem Algorithmus die Möglichkeit, deine ideale Zielgruppe überhaupt zu finden.
Verstehe. Das zwingt mich als Creator dann aber ja dazu, mich in den ersten 3 Sekunden komplett nackt zu machen, sozusagen.
Inwiefern?
Naja, das Profilbild, die Bio, das muss alles sofort sitzen. Bechtle erwähnt ja auch, dass selbst das Namensfeld strategisch genutzt werden muss.
Sehr wichtiger Punkt, ja.
Also wenn da bei mir nur Max Müller steht, ist das laut Buch verschenkter Platz für die Suchmaschine. Da sollte dann eher stehen Max, so ein Trennstrich, Marathon und Mindset, weil Instagram dieses Feld wie eine echte Suchanfrage behandelt.
Genau so ist es.
Aber das bringt mich zu einem Dilemma. Wenn ich mich jetzt so spitz positioniere und wirklich als professionelle Marke auftrete, brauche ich dann zwingend all diese technischen Profi-Tools im Hintergrund? Also ist ein Business-Account absolute Pflicht, um vom System überhaupt ernst genommen zu werden?
Interessante Frage. Die kurze Antwort ist nein. Die technische Kategorisierung, also ob du nun ein Business- oder Creator-Account bist, das ist für den Algorithmus absolut zweitrangig.
Echt? Das hätte ich nicht gedacht.
Was das System wirklich misst, ist nicht das Label, das du an deine Tür hängst. Es misst, wie die Leute sich in deinem Haus verhalten.
Okay, also wieder das Nutzerverhalten.
Genau. Und viel gefährlicher als so eine falsche Account-Einstellung in den Menüs ist eine falsche Haltung nach außen.
Wie meinst du das mit der Haltung?
Viele Solo-Selbstständige verstecken sich oft hinter so einem sterilen Wir. Sie verwenden Stockfotos, klingen wahnsinnig formell und wirken am Ende wie ein seelenloser Großkonzern.
Ah, ja. Das sieht man super oft.
Damit zerstören sie aber genau den einen Vorteil, den sie als Solo-Creator eigentlich haben. Nämlich menschliche Nähe. Nahbarkeit schlägt Perfektion auf dieser Plattform immer.
bei Menschen eben mit Menschen interagieren und nicht mit abstrakten Logos.
Genau. Der Algorithmus belohnt diese Interaktion.
Lass uns diese Interaktion mal ein bisschen genauer auseinandernehmen. Wir haben ja oft so dieses Bild im Kopf von einem wahnsinnig strengen Türsteher, der vorne steht und entscheidet, du bekommst heute Reichweite und du fliegst raus.
Ja, das Türsteher-Märchen.
Aber die Quelle zeichnet da ein völlig anderes Bild. Der Algorithmus straft gar nicht aktiv. Er ist eigentlich eher wie so ein extrem aufmerksamer Kellner, der jeden deiner Blicke studiert.
Das ist ein toller Vergleich, weil Watchtime, und das müssen wir ganz deutlich unterstreichen, Watchtime ist die einzige Währung, die sich auf dieser Plattform absolut nicht fälschen lässt.
Also geht es weg von den Likes?
Wir müssen uns von dieser völligen Fixierung auf Likes verabschieden.
Aber warum genau? Ein Like ist doch ein starkes Signal, dachte ich.
Ein Like vergibt man oft einfach im Vorbeiscrollen. Manchmal aus purer Höflichkeit oder einfach aus Gewohnheit. Das kostet den Nutzer einen Bruchteil einer Sekunde.
Stimmt, das mache ich auch oft, ohne das Video richtig zu gucken.
Siehst du. Aber seine Lebenszeit, die verschenkt niemand einfach so versehentlich. Wenn jemand bei deinem Beitrag wirklich stehen bleibt, das Video vielleicht sogar ein zweites Mal durchlaufen lässt, dann ist das ein unbestechliches Signal für das System.
Ah, der Kellner notiert sich also, oh, dieser Teller wird restlos leer gegessen, bringen wir dem Gast mehr davon.
Exakt.
Aber Moment, wenn Watchtime die absolute Leitwährung ist, führt das dann nicht zwangsläufig zu so einem brutalen Hamsterrad für Creator?
Wie meinst du das?
Naja, mein Instinkt sagt mir jetzt, wenn die Maschine ständig Futter braucht, dann muss ich doch jeden Tag 3 Reels posten, um den Algorithmus mit immer neuen Signalen zu versorgen, oder?
Das ist ein sehr gefährlicher Trugschluss.
Weil ich vergleiche das gerne wieder mit der Gastronomie, gehe ich als Gast lieber in eine Kantine, die jeden Tag von morgens bis abends auf hat, aber mir immer nur so fades, aufgewärmtes Essen hinwirft? Oder gehe ich lieber in ein exklusives kleines Restaurant, das nur, sagen wir mal, 3-mal die Woche aufmacht, mir dann aber ein Gericht serviert, das mich komplett umhaut?
Der Algorithmus würde 100%ig das exklusive Restaurant bevorzugen. Und genau hier liegt der Schlüssel zum echten organischen Wachstum, der leider so oft übersehen wird.
Nämlich?
Negative Signale wiegen viel, viel schwerer als positive.
Das ist ein krasses Statement. Negative Signale wiegen schwerer.
Ja. Wenn du in deinem Hamsterrad täglich irgendwie nur minderwertigen Content raushaust, nur um was gepostet zu haben, dann generierst du massenhaft frühe Abbrüche.
Die Leute wischen also genervt weg?
Richtig. Und jedes Mal, wenn jemand nach einer einzigen Sekunde von deinem Reel wegwischt, sammelst du richtig dicke Minuspunkte. Du trainierst den Algorithmus buchstäblich darauf, dass dein Account einfach uninteressant ist.
Wow, okay, das heißt, der Fleiß wird da eigentlich bestraft, wenn die Qualität nicht stimmt.
So ist es. Ein Creator, der vielleicht nur 2-mal die Woche postet, aber dafür sorgt, dass die Leute das Video wirklich gebannt bis zum Ende schauen, es vielleicht abspeichern oder an Freunde schicken, der baut eine extrem hohe Zuverlässigkeitswertung beim Algorithmus auf.
Qualität schützt also meine algorithmische Reputation.
Exakt, so kann man das sagen.
Das klingt in der Theorie total logisch. Aber lass uns das mal in die harte Praxis übersetzen. Wenn mich der Algorithmus für jeden frühen Abbruch direkt abstraft, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass meine Qualität wirklich makellos sein muss.
Ein gewisser Anspruch ist da, ja?
Aber ich bin doch ein Solo-Creator, ne? Ich bin kein Hollywood-Studio mit 10 Cuttern. Wenn ich jetzt stundenlang an perfekten Beiträgen sitze, dann bin ich nach 3 Wochen komplett im Burnout.
Das ist die große Gefahr.
Wie überlebe ich denn diesen irren Qualitätsanspruch, ohne komplett verrückt zu werden?
Hier kommt das sogenannte Content Engineering ins Spiel.
Okay, Content Engineering? Klingt technisch.
Ist aber extrem psychologisch. Der Hauptfehler der meisten ist nämlich, dass sie jeden Tag wieder vor so einem leeren Blatt Papier sitzen und auf den großen Kuss der Muse warten.
Oh ja, das kenne ich. Die blanke Panik am Morgen. Was poste ich heute?
Genau das. Das Buch empfiehlt daher, feste inhaltliche Säulen zu definieren. Und noch viel wichtiger, richtige Serienformate zu etablieren. Schauen wir uns mal die Psychologie dahinter an, den sogenannten Zeigarnik-Effekt.
Okay, den musst du mir jetzt genauer erklären. Zeigarnik-Effekt.
Der Zeigarnik-Effekt ist ein super spannendes psychologisches Phänomen. Er besagt, dass wir Menschen uns an unvollständige oder unterbrochene Aufgaben viel, viel besser erinnern können als an bereits abgeschlossene.
Ah, okay.
Unser Gehirn hasst einfach offene Schleifen. Es will Dinge abschließen.
Und wie wende ich das auf Instagram an?
Stell dir vor, du etablierst als Creator jeden Dienstag einen, sagen wir, Mythbuster-Dienstag.
Okay.
An diesem Tag zerlegst du immer eine populäre Lüge aus deiner speziellen Nische. Wenn du das ein paar Mal machst, erzeugst du eine enorme Erwartungshaltung. Du konditionierst dein Publikum regelrecht.
Sie warten dann am Dienstag schon darauf, oder?
Genau, sie wissen, da kommt noch was. Und diese Vorhersehbarkeit reduziert auf der einen Seite deinen eigenen kreativen Stress enorm, weil du das Format nicht jedes Mal neu erfinden musst.
Ich habe quasi eine Schablone.
Richtig. Und gleichzeitig triggert es bei deinen Followern diesen Drang, wieder in die App zu kommen, um diese mentale Schleife in ihrem Kopf endlich zu schließen.
Das ist wirklich ein starker Hebel für Leute, die schon Follower sind. Aber wenn wir noch mal kurz zu den Reels zurückkehren, also zu diesem Format, das ja völlig Fremde anziehen soll, da habe ich diese Erwartungshaltung ja noch gar nicht aufgebaut.
Stimmt.
Dort habe ich eigentlich nur diesen einen winzigen Moment am Anfang. Bechtel spricht da von den ersten 1,5 Sekunden, dem sogenannten Hook. Warum sind wir da psychologisch eigentlich so wehrlos ausgeliefert?
Weil wir evolutionär darauf programmiert sind, wahnsinnig stark auf Kausalität zu achten.
Kausalität. Mach das mal an einem Beispiel fest.
Nehmen wir mal das klassische Vorher-Nachher-Muster. Das ist eines der erfolgreichsten Real-Formate, die es überhaupt gibt.
Oh ja, Putzvideos oder Renovierungen.
Genau. Wenn das Video in der allerersten Sekunde einen extremen Kontrast zeigt, sagen wir ein völlig verdrecktes, vermülltes Auto, das aber direkt im nächsten Frame glänzt wie ein Neuwagen vom Band, dann wird in unserem Gehirn sofort eine brennende Frage aufgeworfen.
Wie zur Hölle ist das passiert?
Exakt. Was ist der Mechanismus dazwischen? Und unser Gehirn kann dann fast gar nicht mehr anders, als das Video zu Ende zu schauen, um genau diese Lücke zu füllen. Der Hook am Anfang reißt die Frage auf, der Mittelteil baut dann die Spannung schön auf und der Payoff ganz am Ende liefert uns die Erlösung.
Da hake ich jetzt direkt mal ein. Das ist ein super spannender Punkt. Wenn es hier eigentlich wirklich nur um reine Mechanik geht, um offene Schleifen, um diese psychologischen Trigger, warum lagere ich das Ganze, dann kann ich das Ganze doch nicht einfach komplett auslagern.
Worauf willst du hinaus?
Naja, wir leben im Zeitalter der generativen KI. Ich kann mir doch heute von ChatGPT Skripte schreiben lassen, die perfekte Hooks enthalten, die genau diese Lücken aufreißen. Und dann kann ich mir KI-Avatare generieren lassen, die diese Skripte absolut fehlerfrei in die Kamera sprechen.
Das stimmt, das geht technisch alles.
Ich könnte meinen kompletten Account auf Autopilot stellen, lehne mich zurück und mixe mir dabei einen Cocktail. Das wäre doch die absolute Spitze der Effizienz, oder?
Das ist absolut der Traum von sehr vielen Leuten momentan. Aber in der Realität führt genau das meistens zu komplett toten Accounts.
Warum?
Die Technik ist doch brillant mittlerweile, weil hier ein riesiger Denkfehler vorliegt. Du verwechselst gerade Effizienz mit echter Resonanz. Wir haben doch vorhin festgestellt, dass Vertrauen die eigentliche, die fundamentale Basis der Watchtime ist.
Okay, ja.
Wenn jetzt KI-Avatare versuchen, fotorealistisch menschliche Emotionen und Mimik nachzuahmen, dann fallen sie fast immer in das sogenannte Uncanny Valley, das unheimliche Tal.
Ah, dieses Phänomen, wo Dinge fast menschlich aussehen, aber eben nur fast.
Genau. Unser Unterbewusstsein ist wahnsinnig gut darin, das zu scannen. Es registriert sofort, dass die Mikromimik nicht zu 100% stimmt. Die Augen blinzeln minimal asynchron oder die Lippenbewegungen sind einfach eine Spur zu glatt, zu perfekt.
Und das stößt uns dann ab.
Ja, unser Gehirn schlägt sofort Alarm. Es meldet uns, hier stimmt etwas nicht, dieser Person ist nicht zu trauen. Und genau dieses instinktive, tiefe Misstrauen zerstört sofort die Beziehungsebene, die du ja für deine Watchtime eigentlich dringend aufbauen willst.
Okay, das heißt also, KI ist komplett nutzlos für den Kern meiner Identität auf Instagram.
Wenn es um fotorealistische KI geht, die dich als Menschen ersetzen soll, ja, absolut, Finger weg. Aber KI als reines Werkzeug zur Skalierung deiner Inhalte, das ist natürlich unverzichtbar geworden.
Hast du da ein Beispiel, wie man das cleverer machen kann?
Ein sehr schlauer Ansatz, den Bechtel im Buch aufzeigt, ist der bewusste Einsatz von Stilisierung.
Stilisierung?
Anstatt krampfhaft zu versuchen, einen perfekten, echten Menschen zu fälschen, nutzt du die KI lieber, um deine Videos zum Beispiel in einem Comic- oder Animationsstil zu rendern.
Ah.
Weil ich damit dieses unheimliche Tal, das Uncanny Valley, komplett umschiffe.
Genau.
Wenn etwas von vornherein aussieht wie eine Zeichnung oder eine Animation, dann erwartet unser Gehirn gar keine realistische Mikromimik. Wir lassen uns viel leichter darauf ein.
Das ist clever.
Du schaffst dir damit sofort eine visuelle Identität, die extrem auffällt im Feed. Und das ist fast noch wichtiger, du entgehst einem weiteren massiven Problem.
Welchem?
der immer strenger werdenden Kennzeichnungspflicht für KI-Inhalte. Wenn du fotorealistische KI-Bilder postest, die echte Menschen täuschen könnten, bewegen wir uns in einer ganz gefährlichen rechtlichen Grauzone, die von den Plattformen zunehmend stark reguliert wird.
Aber bei einem Comic-Stil.
Da ist sofort für jeden klar, okay, das hier ist Kunst, das ist ein Stilmittel. Du nutzt also die volle Effizienz der Technologie für dich, ohne das rechtliche Risiko einzugehen und vor allem ohne das Vertrauen deiner Follower zu verspielen.
Das ist wirklich ein wahnsinniger, eleganter Ausweg. Okay, fassen wir kurz zusammen. Wir haben also unser Fundament gegossen, unser Haus gebaut, wir bespielen die Räume richtig mit Feed und Reels, wir produzieren psychologisch smarte Hooks, setzen KI intelligent ein und unser Account fängt jetzt an zu wachsen.
Genau, die Maschine läuft an.
Aber genau hier, in dieser anfänglichen Wachstumsphase, da beobachte ich das immer wieder, wie Leute in absolute Panik verfallen.
Oh ja.
Die Zahlen stagnieren mal für eine Woche und zack greifen sie zu den abstrusesten Abkürzungen. Lass uns mal über die allergrößten Stolpersteine sprechen, die den Account killen können.
Sicher gerne.
Fangen wir mit dem absoluten Klassiker an, gekaufte Follower. Warum ist das heute nicht nur peinlich, sondern im wahrsten Sinne algorithmischer Selbstmord?
Weil du damit deine eigene Engagement Rate mathematisch komplett zerstörst.
Rechnen mir das mal vor.
Pass auf, der Algorithmus bewertet deinen neuen Content immer im direkten Verhältnis zu deiner Follower-Basis.
Logisch.
Stell dir vor, du kaufst jetzt 5000 Follower, einfach um nach außen hin im Profil erfolgreich zu wirken. Das sind aber alles Bots oder völlig inaktive Fake-Accounts aus Übersee.
Ja.
Jetzt postest du ein wirklich grandioses Video. Das System zeigt es wie immer erst einmal einem Teil deiner Follower. Und von diesen 5000 gekauften Accounts reagieren vielleicht, wenn es hochkommt, 3 echte Menschen.
Okay, das ist dann eine Katastrophe.
Absolut. Deine Interaktionsrate liegt bei einem Bruchteil eines Prozents. Die mathematische, eiskalte Schlussfolgerung der Maschine lautet dann, dieser Inhalt ist so dermaßen schlecht, dass sie nicht einmal die eigenen Fans sehen wollen.
Und dann wird die organische Auslieferung an neue Leute direkt gestoppt.
Sofort abgewürgt, ja? Du hast dir ein Publikum aus Schaufensterpuppen gekauft, vor denen du jetzt verhungerst. Merke dir einfach. 100 aktive, kommentierende, echte Follower senden dem System ein 1000-mal stärkeres Qualitätssignal als 10.000 tote Profile.
Das ist ein super Bild, die Schaufensterpuppen. Das passt für mich auch perfekt zu einer anderen Beobachtung. Weißt du, viele Creator nutzen für jeden Post am Ende so 30 völlig wahllose Hashtags.
Oh ja, von Hashtag viral bis Hashtag Instagood.
Genau, einfach in der Hoffnung, irgendjemanden auf der Welt abzugreifen. Ich vergleiche das immer gerne mit so einer falschen Party-Einladung.
Wie meinst du das?
Stell dir vor, du verteilst in der Stadt massenhaft Flyer für eine richtig brutale Heavy-Metal-Party.
Okay.
Aber wenn die Leute dann abends alle in den Club kommen, spielst du den ganzen Abend nur ganz sanften Schlager. Was passiert? Die Leute drehen doch direkt auf dem Absatz um und gehen wieder.
Und genau dieses Umdrehen auf dem Absatz, das ist in der App dann dieser frühe Abbruch der Watchtime, über den wir vorhin schon so intensiv gesprochen haben.
Also killen diese falschen Hashtags meine Reichweite?
Total. Irrelevante Hashtags ziehen einfach das völlig falsche Publikum an. Die merken sofort, dass sie hier falsch sind, wischen sofort weg und der Algorithmus wertet das als massives negatives Signal für dein Video.
Wie nutze ich sie dann richtig?
Hashtags sollten heute nicht mehr als so ein lauter Marktschreier-Lautsprecher genutzt werden. Sie sind eher wie sehr präzise Schlüsselwörter, die der Maschine im Hintergrund helfen, dein Video thematisch noch etwas feiner einzuordnen.
Gut, das waren jetzt eher so technische oder inhaltliche Fehler. Aber es gibt in dem Buch ja auch ein Kapitel, das liest sich fast schon wie eine Warnung vom Gesundheitsministerium.
Du sprichst die rechtliche Dimension an?
Ganz genau. Das strenge Trennungsgebot von Werbung und redaktionellem Inhalt. Wenn ich mir die Realität heute auf Instagram so anschaue, dann wird Werbung doch oft ganz schamlos irgendwo ganz am Ende im letzten Hashtag versteckt.
Leider ja.
Weil die Panik der Creator ist doch folgende. Wenn ich riesengroß und fett Werbung direkt über mein Video schreibe, dann klicken die Leute sofort weiter. Sie schauen es gar nicht erst an und der Algorithmus straft mich dann wieder ab. Ist das nicht eine berechtigte Angst?
Es ist eine Angst, ja. Aber es ist auch eine der hartnäckigsten und gefährlichsten Illusionen in den sozialen Medien. Die Realität ist da eigentlich komplett paradox.
Wieso paradox?
Weil eine ganz klare offensive Werbekennzeichnung deine langfristige Reichweite überhaupt nicht mindert. Im Gegenteil, sie schützt sie massiv.
Echt? Das musst du erklären.
Erstmal zur rechtlichen Basis. Wenn du ein Produkt kostenlos zugeschickt bekommst oder du bietest deinen Followern einen Rabattcode an, an dem du verdienst, dann ist das gesetzlich knallhart kennzeichnungspflichtig. Punkt.
Da gibt es also keinen Spielraum.
Nein. Das muss sofort auf den allerersten Blick für den Nutzer erkennbar sein. Und jetzt zur Psychologie. Wenn du das versuchst zu verstecken und deine Community findet es irgendwann heraus, und glaub mir, sie finden es am Ende immer heraus.
Oh ja, das Internet vergisst nichts.
Dann fühlst du dich für die plötzlich an wie ein Betrüger. Dieses wahnsinnig mühsam über Monate aufgebaute Vertrauen kollabiert in Sekunden.
Und wenn ich es stattdessen transparent mache?
Wenn du hingegen völlig transparent in die Kamera sagst: Hey Leute, dieses Video wird heute von Marke XY gesponsert. Aber meine Meinung dazu ist absolut echt. Dann wissen deine Follower sofort, woran sie sind. Und der eigentliche, fast schon magische Hebel daran ist ein ganz anderer.
Da bin ich jetzt gespannt.
Wenn du deine bezahlten Kooperationen transparent und ehrlich markierst, dann werden deine unbezahlten, rein redaktionellen Empfehlungen in Zukunft plötzlich als absolut authentisch und völlig unbestechlich wahrgenommen.
Ah, weil die Leute denken, wenn er dafür Geld bekommt, sagt er es eh dazu. Also ist das hier gerade seine echte, pure Meinung?
Exakt. Transparenz ist also überhaupt kein rechtliches Übel, vor dem man sich drücken muss. Sie ist ein gewaltiger Vertrauensbooster für deinen kompletten Account.
Das ist ein toller Perspektivwechsel. Aber das bringt uns jetzt zum ultimativen Endgegner unseres Deep Dives heute.
Die Monetarisierung.
Richtig. Das Geld. Wenn ich jetzt wirklich all diese Hürden sauber genommen habe, ich habe meine Nische gefunden, ich habe die Watchtime optimiert, die Community gepflegt, ich habe meine rechtlichen Hausaufgaben gemacht, dann habe ich jetzt zwar eine super Sichtbarkeit, aber noch keinen einzigen Euro auf dem Konto. Wie wird denn aus dieser ganzen Reichweite nun ein handfestes Einkommen?
Die erste, vielleicht etwas harte Wahrheit dazu lautet: Monetarisierung ist kein Schalter, den man einfach so umlegt.
Okay.
Wer in den allerersten Wochen verzweifelt versucht, seinen neuen Followern sofort irgendwelche Produkte in den Rachen zu stopfen, der verbrennt seine gesamte algorithmische Basis sofort wieder. Monetarisierung ist immer das natürliche Endprodukt eines funktionierenden Ökosystems.
Bechtle nennt in seinem Buch ja verschiedene konkrete Wege. Wir müssen die jetzt gar nicht alle einzeln aufzählen. Aber gibt es da nicht so einen fundamentalen Konflikt bei der ganzen Sache?
Welchen Konflikt siehst du da?
Naja, auf der einen Seite lockt das schnelle Geld durch diese gesponserten Beiträge und Kooperationen, über die wir gerade sprachen. Auf der anderen Seite steht dieser langsame, nachhaltige Aufbau. Wenn Vertrauen meine ultimative Währung ist, verbrenne ich dieses Vertrauen dann nicht sowieso irgendwann, wenn ich andauernd anfange, irgendwelche fremden Shampoos oder Tees in die Kamera zu halten?
Das ist genau das Spannungsfeld, in dem sich jeder Creator bewegt. Gesponserte Beiträge oder so Affiliate-Links haben natürlich die absolut niedrigste Einstiegshürde.
Weil es einfach ist.
Genau. Du empfiehlst beispielsweise eine Software, die du in deinem Business-Alltag eh nutzt, und bekommst dafür eine Provision. Solange dieses Produkt thematisch hundertprozentig zu deinem Fokus, deiner Nische passt, funktioniert das auch hervorragend.
Aber.
Aber du machst dich damit als Creator komplett abhängig von den Launen und Entscheidungen anderer Marken. Wenn diese Firma morgen einfach ihr Affiliate-Programm einstellt oder die Provision halbiert, dann bricht dein Einkommen über Nacht weg.
Verstehe. Das ist das Risiko. Und was ist die Alternative?
Der wesentlich anspruchsvollere, aber langfristig viel, viel sicherere Weg ist die absolute algorithmische Unabhängigkeit durch eigene digitale Produkte.
Also meinst du so Dinge wie ein eigener Online-Kurs, vielleicht Notion-Vorlagen, E-Books und sowas?
Ganz genau. Das ist der Königsweg. Warum? Weil du hier zum ersten Mal die völlig volle Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette hast. Ein digitales E-Book oder einen Kurs erstellst du einmalig und dann kannst du es im Grunde unendlich oft skalieren ohne weitere Produktionskosten.
Ah, und jetzt fügen sich die Puzzleteile zusammen. Ich nutze also die Reels quasi als meine Akquisemaschine, um völlig fremde Menschen vorne in mein Haus reinzuholen.
Exakt.
Dann baue ich im Feed und in den Stories, also meinem Wohnzimmer und Flur, langsam das Vertrauen zu ihnen auf. Und ganz am Ende biete ich ihnen meine vertiefende Lösung als eigenes Produkt an.
Das ist die perfekte Zusammenfassung des Systems. Aber, und das ist wirklich die Kernessenz von Bechtles Buch, absolut nichts davon funktioniert, wenn du den Maschinenraum vorher nicht verstanden hast.
Man kann es nicht überspringen.
Nein.
Wer den langwierigen Beziehungsaufbau überspringen will und direkt auf den Verkauf zielt, der wird auf Instagram niemals ein digitales Produkt erfolgreich verkaufen.
Okay, wow. Wir sind jetzt einmal wirklich durch das komplette riesige System marschiert, vom Fundament über die verschiedenen Räume bis hin zur Tresortür ganz am Ende. Und ich muss sagen, für mich hat sich das Bild von Instagram heute völlig gedreht.
Das freut mich zu hören.
Es ist eben absolut keine Lotterie. Es ist eine faszinierende, hochkomplexe Maschine, die im Grunde genommen aber gnadenlos rational arbeitet. Sie belohnt einfach echte, unverfälschte menschliche Aufmerksamkeit.
Und sie bestraft eben jeden Versuch, das System mit toten Followern, falschen Hashtags oder irgendwelchen falschen Versprechungen auszutricksen.
Und vor allem verlangt sie eine gnadenlose Klarheit darüber, wer du eigentlich bist und für wen du genau sendest.
Absolut. Weißt du, wer aufhört, diesen Algorithmus immer nur als diesen bösen, willkürlichen Türsteher zu betrachten und stattdessen anfängt, ihn als das zu sehen, was er wirklich ist, nämlich ein extrem präziser Spiegel des eigenen Publikums, und der hört endlich auf, einfach nur blind irgendwelche Knöpfe in der App zu drücken. Er fängt an, strategisch zu lenken.
Das ist ein starkes Schlusswort. Und damit sind wir auch am Ende unserer Mission für heute angekommen. Wenn du, der uns gerade zuhörst, dich das nächste Mal so ein bisschen durch deinen eigenen Feed scrollst, dann beobachte einfach mal ganz bewusst deinen eigenen Daumen.
Oh ja, das ist eine super Übung.
5 Sekunden. Welche offene Schleife in deinem Kopf hat dein Gehirn gerade dazu gezwungen, das Video jetzt unbedingt bis zum Ende zu schauen? Du bist jetzt eben nicht mehr nur der Konsument, der dieser Magie erliegt. Du siehst jetzt die Matrix. Du verstehst die Zahnräder, die sich da im Hintergrund drehen. Aber, und bevor wir uns jetzt komplett verabschieden, möchte ich dir noch einen einzigen, vielleicht etwas tieferen Gedanken mit auf den Weg geben, über den du heute Abend mal in Ruhe nachdenken kannst. Wir haben ja heute gelernt, dass der Instagram-Algorithmus letztlich kein technisches Mysterium ist. Er ist im Grunde nur ein perfekt kalibrierter Spiegel unserer eigenen menschlichen Psychologie. Er bedient unsere tiefe Sehnsucht nach Vertrautheit im Feed, unsere Suche nach extrem schnellen Lösungen in den Reels und er nutzt unseren unterbewussten, fast schon zwanghaften Drang, unvollständige Muster unbedingt schließen zu wollen. Wenn also diese gigantische Maschine, der wir jeden Tag echt Stunden unserer Lebenszeit opfern, am Ende eigentlich nur unsere eigenen mentalen Reflexe abbildet, was verrät denn eigentlich dein tägliches, scheinbar völlig zielloses Scrollverhalten über deine ganz eigenen, tiefsten, unterbewussten Wünsche und Lücken in einer ansonsten so chaotischen Welt? Denk mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal.